Ja, ich freue mich, heute Morgen die Predigt, den Impuls zu machen und möchte gerne vorher noch mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du auch heute noch hier bist und dass du zu uns sprechen möchtest. Bitte ich, dass das in dieser Predigt sich ereignet, dass du uns offene Herzen und offene Ohren schenkst und dass wir dir begegnen können. Amen. Ja, Gott im Alltag, Christsein im Alltag, wie ist das eigentlich? Lust oder Frust, so mittendrin, so kann man machen, muss man nicht machen. Wie ist das bei euch? Wie lebt ihr euren Glauben im Alltag? Was empfindet ihr dabei? Darum soll es heute in der Predigt gehen, diese Frage, wie kommt eigentlich der Glaube vom Sonntag in den Montag, in den Dienstag, von dem Gottesdienstsaal in die Schule, an die Arbeit oder in die Familie? Und als Predigttext habe ich dazu eine Person aus dem Alten Testament ausgewählt. Person heißt Nehemia. Und ja, was wir heute machen wollen, ist so ein bisschen Lernen am Modell. Ich stelle also quasi hier den Nehemia so ein bisschen vor, weil ich finde, dass es total beeindruckend ist, wie er seinen Glauben im Alltag lebt. Und ich glaube, dass wir von Nehemia eine ganze Menge lernen können, wie wir heutzutage unseren Glauben im Alltag leben können. Zwei Punkte will ich rausgreifen, die ich besonders näher ausführen möchte. Wir haben das im Gemeindebibelunterricht eigentlich auch immer gemacht, dass wir auch aus dem Alten Testament uns Personen angeguckt haben und versucht haben zu gucken, was haben uns diese alten Geschichten, teilweise 2000, 3000 Jahre alt, heute eigentlich noch zu sagen? Und was können wir heute aus diesen Geschichten lernen? Ich werde die beiden Punkte, also nach jedem Punkt, eine kurze Pause machen und werde unser tolles Publikum mit einbeziehen, weil mich natürlich auch interessiert, wir haben es am Anfang schon ein bisschen gehört, wie lebt ihr eigentlich euren Glauben? Was wünscht ihr euch? Mit welchen Schwierigkeiten kämpft ihr? Und ihr dürft euch gern gedanklich quasi in die Fragen, die ich Sie stelle, einklinken und fragen, wie sieht es eigentlich bei mir aus? Mit welchen Fragen bin ich eigentlich so unterwegs? Ja, bei alttestamentlichen Geschichten ist es so, dass es manchmal hilft, so ein bisschen den historischen Kontext kennenzulernen, wenn man die Person nicht so richtig kennt. Und damit möchte ich gerne beginnen. In dem Buch Nehemia, ist ein ganzes Buch in der Bibel, geht es letztendlich um die Rückkehr und den Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels zur Zeit des babylonischen Exils. Die Israeliten waren vorher in einem Krieg von König Nebukadnezar, den kennt man vielleicht aus der Kinderstunde, besiegt worden. Der hatte alles dem Erdboden gleich gemacht, alles schleifen lassen, sodass kein Stein mehr auf einem anderen stand und hatte viele, viele Menschen aus Israel verschleppt in das sogenannte Exil. Und dann lebten sie also fernab der Heimat, ungefähr 1000 Kilometer entfernt, in einem fremden Land unter fremder Herrschaft. Nach 50 Jahren wurde aber dieses Großreich der Babylonier selber besiegt, und zwar von den Persern, vom König Kairos. Und der hatte die Idee, den Juden zu ermöglichen, in ihr Land zurückzugehen. Und so gab es eine erste Rückreisewelle unter Esra, der also mit vielen, vielen Leuten nach Jerusalem zurückreiste und dort schon mal den Tempel wieder aufbaute. Dann passierte viele, viele Jahre nichts. Und ungefähr 60 Jahre danach setzt das Buch Nehemia ein und berichtet, wie Nehemia an diesem Wiederaufbau Jerusalems in politischer und religiöser Sicht beteiligt ist. Vielleicht noch kurz zur Person Nehemia. Also Nehemia lebte eben halt im Exil. Er war sicherlich nicht verschleppt worden, dazu war er noch zu jung, sondern er war wahrscheinlich ein Nachkomme von denjenigen, die verschleppt worden waren. Und ihm ging es gar nicht so schlecht. Und das war auch gar nicht ungewöhnlich, weil die Babylonier hatten den Leuten, die sie verschleppt haben, die Möglichkeit gegeben, ein ganz normales Leben zu führen. Sie bekamen irgendwelche Gebiete, in denen sie siedeln konnten. Die durften Beruf und Karriere machen. Und so heißt es eben halt, dass Nehemia auch jemand war, der, man könnte sagen, der es geschafft hat. Er war Mundschenk, es ist kein Beruf, den es heutzutage noch gibt. Man musste den Wein des Königs probieren, weil man Sorge hatte, dass der König vielleicht vergiftet werden könnte. Und der Mundschenk musste es quasi ausbaden, wenn das passiert. Klingt jetzt erstmal nicht so ein Traumjob, wenn man bei der Arbeitsagentur ist und die sagen, Mundschenk wäre doch was für Sie. Sie trinken gerne. Aber damals war es ein recht angesehener Beruf, weil es brauchte relativ viel Vertrauen eben halt in denjenigen, der einem das Leben retten sollte. Und desgleichen galt er als sehr enger Vertrauter, als Berater des Königs. Man kann also wirklich sagen, Nehemia hatte Karriere gemacht, dem ging es gut. Wenn man den Text weiterliest, er hatte viel Geld und wohnte in der Nähe oder war sehr nah am König dran. Und gleichzeitig heißt es, dass Nehemia immer seinen Glauben, den Glauben an den Gott Israels bewahrt hatte. So, soweit zur Vorrede. Wie lebt dieser Nehemia nun seinen Glauben im Alltag? Das Buch Nehemia beginnt mit dem Bericht, dass Nehemia Besuch bekommt aus Jerusalem, dass sie Menschen besuchen aus seiner alten Heimat und er die Gelegenheit ergreift und sie fragt, hey, wie sieht's eigentlich zu Hause aus? Wie geht's euch eigentlich? Wie lebt ihr? Geht's euch gut? Und das, was er hört, klingt erstmal gar nicht so gut. In Nehemia 1, Vers 3 heißt es, die Übriggebliebenen befinden sich dort im Land im großen Unglück und in Schmach. Und die Mauern der Stadt Jerusalem sind zerbrochen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Was macht Nehemia, als er das hört? Ja, das tut mir echt leid für euch. Hier ist eigentlich schön. Nehmt Grüße mit oder dann müsst ihr halt mal ein bisschen dran ziehen. Ist ja schon 60 Jahre vorbei, dass ihr den Tempel wieder aufgebaut habt. Nein, Nehemia ist total betroffen. In der Bibel heißt es, Nehemia begann zu weinen und trug Leid mehrere Tage lang. Ich weiß nicht, wie das aussieht, Leid zu tragen. Aber irgendwie betrifft ihn eben halt die Not dieser Menschen. Und er geht in diese Not hinein. Er bittet Gott, ja, einzugreifen und Israel wieder aufzubauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich beeindruckt Nehemias Reaktion hier. Und gleichzeitig fordert mich auch seine Reaktion irgendwie heraus. Mit Sicherheit hat Nehemia diese Reaktion nicht nötig gehabt. Er hätte ja genauso gut sagen können, was interessiert mich, wie es euch 1000 Kilometer weit entfernt geht. Ich war damals noch nicht auf der Welt, als ihr verschleppt wart. Vielleicht kenne ich Jerusalem gar nicht. Mir geht es doch gut. Was sollte er sich die Probleme von anderen Menschen aufhalsen? Warum sollte ihn das Leid dieses Volkes in 1000 Kilometer Entfernung eigentlich interessieren? Wie ist das bei euch? Wie ist das bei mir, habe ich mich gefragt. Nehme ich Nöte von anderen Menschen wahr? Oder wenn jemand zu mir kommt und mir erzählt, wie es ihm geht, dass es ihm gerade nicht so gut geht, sage ich dann, ja, das ist echt blöd. Tut mir echt leid für dich. Aber weißt du was, mir geht es gerade gut. Ich habe eine Kerze in der Hand. Du ein Stein, schade eigentlich. Weißt du, wie es euch geht? So sehr das vielleicht auch wünschenswert ist, aber ganz, ganz oft ist man sich doch selbst einfach der Nächste. Und es ist gar nicht so leicht, sich auf die Not und auf die Schwierigkeiten von anderen Menschen einzulassen. Ja, sich hineinzufühlen in das, was der andere gerade durchmacht und auch für ihn einzustehen. Oft denkt man, ich habe doch selbst schon so viel zu tun oder ich kann doch selber eigentlich auch gar nicht so richtig helfen. Oder vielleicht auch, ein bisschen schuld ist der andere doch auch selber. Der will doch auch gar nicht. Die Bibel berichtet nicht, dass Nehemia solche Gedanken hatte. Die Bibel berichtet nur, dass ihn die Not dieser Menschen innerlich bewegte. Dass er diese Not wahrnimmt und dass er mit ihnen leidet. Und dass er, das ist seine erste und ja wirkliche Reaktion, dass er auf die Knie geht und zu Gott fleht. Dass er sagt, hey Gott, ich will dir diese Not dieser Menschen in meinem Heimatland bringen. Das heißt, er betet und er betet nicht einen Tag, nicht zwei Tage, nicht in der Fürbitte am Sonntag, sondern das heißt, er betete 4 Monate lang für diese Menschen in Jerusalem. Und dann passiert das wirklich Spannende an dieser Geschichte. Nehemia betet für das Eingreifen Gottes, dass Gott etwas tut, dass Gott, ja, keine Ahnung was, diesen Menschen hilft. Und unter dem Gebet reift so etwas wie ein Plan in Nehemia. Mehr und mehr bekommt er den Eindruck, dass Gott ihn gebrauchen möchte, um etwas an der Situation zu ändern. Dass er derjenige sein soll, der helfen soll, der den Unterschied machen soll. Oft, gerade im Alten Testament, gibt es ja Berufungsgeschichten, dass Gott irgendwie so einen Dornbusch anzündet und Leute beruft oder ihnen mit Engeln begegnet. In dieser Geschichte ist es ganz anders. Nehemia nimmt Not von Menschen wahr, er leidet mit, er geht auf die Knie, er betet für diese Menschen und unter dem Gebet zeigt Gott ihm, hey, dich will ich gebrauchen, um diese Not dieser Menschen zu lindern. Ich glaube, Christsein, Glaube im Alltag, hat viel mit dieser Lektion aus Nehemia zu tun. Auch im Neuen Testament fordert Jesus uns auf, den Nächsten zu lieben, so wie uns selbst. Und in Matthäus 25, Vers 40 ergänzt er, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Nehemia zeigt mir und fordert mich heraus, ja, dass Nächstenliebe in meinem Herzen anfängt. Im Wahrnehmen, ja, im Mitfühlen und im letztendlich für andere Dasein. Dieses Dasein kann ganz klein anfangen, eben im Gebet. Und ich glaube, dass das eben halt auch heute gilt und nicht nur vor 2500 Jahren. Da, wo wir Menschen, die in Not sind, ja wirklich auf Augenhöhe begegnen und für sie vor Gott einstehen, ja, da ist der Ruf zur tätigen Nächstenliebe, zum wirklichen Helfen gar nicht so weit weg. Ich will mal kurz unsere Talkgäste dazu befragen, wie die das sehen.
Als allererstes würde mich ja interessieren, was nehmt ihr überhaupt an Not wahr? Gibt es in eurem Umfeld überhaupt Dinge, ja, wo ihr so das Gefühl habt, da haben Menschen Schwierigkeiten, denen geht schlecht, oder lebt ihr in so einer Welt, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist?
Also ich kenne ein paar Leute, die haben Depressionen, ziemlich starke Depressionen.
Also ich kenne auch relativ viele Leute, die starke Depressionen haben, aber nicht nur Depression, sondern auch Ausgrenzung. Das ist dann auch, also das ist zwar nicht so stark wie Depression, aber trotzdem.
Also in meinem Umfeld sind auch viele Leute mit Depressionen. Allerdings sind es auch oft Probleme zu Hause, so wie Probleme bei Eltern oder einfach das komplette Umfeld.
Ich kenne auch Leute mit Depressionen, aber auch welche, die einfach nur in der Schule Ausgrenzung kennen oder gemobbt werden.
Wenn ihr das so wahrnehmt, wie reagiert ihr darauf? Macht ihr mit? So mit dem Finger auf jemanden zeigen und mitmobben? Oder wie ist eure Reaktion, wenn ihr Schwierigkeiten, wenn ihr Probleme, vielleicht Depressionen bei anderen mitbekommt? Wie reagiert ihr darauf?
Also ich denke immer so, also mitmachen würde ich auf jeden Fall nicht, weil wenn man in der Situation auch wäre, würde man es nicht wollen, dass andere Leute mitmachen. Aber vielleicht, dass man mit den Leuten redet und ihnen versucht zu helfen.
Ich will auch nicht mitmachen, weil man sagt, ja, was du nicht willst, was meine tut, das tue auch keinen anderen zu. Und deswegen würde ich es nicht machen.
Ich würde es auch nicht machen, weil es einfach nur doof ist gegenüber den anderen. Und es ist ja auch nicht schön, wenn man es selber bekommt, also gemobbt wird oder so.
Also ich versuche einfach für die Person da zu sein und ihnen einfach zu helfen, wo ich kann. Und ich würde auch nicht mitmachen, weil ich mir immer denke, was ist, wenn jetzt du in dieser Situation wärst? Und da braucht man ja halt einen Verbündeten und versuche ich sowas zu sein.
Also ich versuche die Leute dann davon wegzukriegen, dass sie sich umbringen wollen.
Ich würde als Vertrauensperson bei der Person bleiben.
Ist das bei euch, neben mir? Ja, macht ihr irgendwie vor, dass er ja diese Not von anderen Menschen ja Gott bringt, dass er auf die Knie geht, dass er betet? Habt ihr das schon mal probiert, dass ihr für einen Freund, für einen Klassenkameraden, der ihm schlecht ging, gebetet habt? Und wenn ja, welche Erfahrungen habt ihr dabei gemacht?
Also gebetet habe ich auf jeden Fall und 2 Wochen später ging es ihr auch gut.
Ich habe schon gebetet und dann ging es manchen Personen auch für die Zeit wieder gut, aber dann hatten sie wieder so Rückschläge.
Ich persönlich habe oft damit Erfahrung gemacht, dass ich für die Person natürlich gebetet habe, aber vor allen Dingen dafür gebetet habe, dass ich halt auch die Kraft bekomme, der Person mehr zu helfen, was ich persönlich dann halt auch in Erfahrung gebracht habe.
Ich habe auch schon für Freunde oder generell Klassenkameraden gebetet, weil ich auch selbst die Erfahrung gemacht habe, dass wenn andere Leute für mich beten, es mir besser geht.
Ja, vielen Dank euch. Sehr spannend. Ich weiß auch nicht, ob Nehemia wirklich den Plan hatte zu helfen, sondern er hat einfach nur diese Not gesehen, hat sich darauf eingelassen, hat sie Gott gebracht und in diesem Gebet erfährt er eben halt, dass Gott ihm zuspricht und sagt, ja, ich will auch, dass sich daran was ändert und ich brauche dich. Ja, sei du meine Hand, sei du mein Fuß, geh du hin und ja, sei du an der Seite vielleicht von Klassenkameraden, von Menschen, denen es schlecht geht, werde du konkret derjenige, der dem anderen helfen kann. Ich möchte gern mit dem zweiten Punkt weitermachen und zeigen, ja, wie dieses Helfen bei Nehemia aussah und wie die Geschichte weiterging. Der Plan, der Nehemia unter dem Gebet gekommen ist, ist, dass er sagte, ich werde nach Jerusalem gehen und ich werde die Stadtmauer wieder aufbauen, damit ja, dieses Volk wieder in Sicherheit wohnen kann, damit die Feinde sich nicht lustig machen, dass die Feinde ja nicht ständig in die Stadt hineinkommen, sondern dass wieder ein geregeltes politisches Leben dieser Stadt entstehen kann und wieder so etwas wie ein Staat entstehen kann. Er weiß sich bei seinem Vorhaben nicht allein, sondern von Anfang an nimmt er Gott mit ins Boot und sagt, hey, ich habe das Gefühl, du schenkst mir diesen Auftrag, Gott, und ich möchte ihn mit dir machen. Nehemia 1, Vers 11b heißt es, ach Herr, lass es doch dein Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor dem König. Und er darf das erfahren, dass Gott ihm ganz viele Türen öffnet. Das heißt, dass Nehemia eine passende Gelegenheit abwartet und als er eines Tages zum König reinbringt, den Wein in der Hand, sagt der König, Mensch Nehemia, du siehst echt total traurig aus. Sagt Nehemia, ja stimmt, ich habe was auf dem Herzen, den Menschen zu Hause in Jerusalem geht es irgendwie nicht so gut und ich habe eine Bitte. Und der König fragt, ja, spuck's aus, was kann ich dir Gutes tun, was möchtest du gern? Und er sagt zum König, ich möchte gern Urlaub haben. Nicht kurz, nicht zwei Wochen, nicht drei Wochen, ich möchte richtig lange Urlaub haben, weil ich möchte nach Jerusalem gehen und die Mauer wieder aufbauen. Und der König sagt, ja, Urlaub gewährt. Ich weiß nicht, ob unbezahlt oder bezahlt, ich weiß nicht, wie das damals war, aber auf jeden Fall darf er quasi in sein Land reisen, um es wieder aufzubauen. Und ja, Nehemia schickt noch schnell so ein Stoßgebiet hoch und merkt, Mensch, die Situation ist günstig. Und schickt hinterher und sagt, ey, ich brauche noch ein Empfehlungsschreiben, dass ich durch die anderen Länder durchreisen kann, ohne dass die mich aufhalten. Und der König sagt, jo, mache ich, setze ich dir auf. Und dann sagt er noch, ah, und ich brauche noch ganz viel Holz, weil ich will ja große Stadttore bauen. Und der König sagt wieder, ja, mache ich. Kein Problem, kriegst du von mir. In Vers 8 heißt es zusammenfassend, der König gab mir alles dank der guten Hand meines Gottes über mir. Ich glaube, so macht Glauben im Alltag doch wirklich Freude, oder? Neben mir nimmt Gott von Anfang an seinen Plan mit rein und macht die Erfahrung, ja, dass es funktioniert. Dass das, was er anpackt, irgendwie gesegnet ist und dass es irgendwie, ja, so richtig durchstartet. Weiß nicht, wer sich das von euch wünscht, wer das kennt. Vielleicht, wenn ihr ein bisschen zurückdenkt, zu so einem Beispiel, was mir eingefallen ist, durften wir das hier mit diesem Gebäude erleben. Am Anfang so diese Frage, sollen wir wirklich umziehen, sollen wir dieses Gebäude kaufen, haben wir genug Geld? Wir haben uns mehrmals im Gebet getroffen und das ja auch vor Gott so bewegt und das Gefühl gehabt, ja, wir sollen das tun. Und aus meiner Sicht haben wir hier ja von Anfang an genau das erlebt, dass Gott die Türen aufmacht und dass wir ganz viel Segen erfahren haben. Ohne großes Eigenkapital haben wir es geschafft, nach 10 Jahren oder weniger als 10 Jahren wieder schuldenfrei zu sein, wieder neue Möglichkeiten zu haben. Wir haben super Vertrauen hier in der Nachbarschaft, zum Familienzentrum, zur Schule und sind mit einer ganz, ganz lebendigen Studentenarbeit gesegnet worden, was wir am Anfang überhaupt nicht so sehen konnten. Also wir durften genau das erleben, dass ja, dass Gott mit uns war und dass sich die Türen geöffnet haben. Ähnlich wie bei Nehemia. Doch wenn wir ehrlich sind, und so ist es auch bei Nehemia, sieht es nicht immer in unserem Glaubensalltag so aus, dass sich einfach alle Türen öffnen, dass wir Segen erleben, dass alles gut ist. In Nehemia ziehen bereits 2 Verse später dunkle Wolken auf. Dort heißt es, Sabalat der Horotiter und Tobia der Ammoniter betritt die Bühne. Beide verdross es sehr, dass ein Mensch gekommen war, das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Nehemia kriegt von diesem Gegenwind, der sich da zusammenbraut, noch gar nichts mit. Er macht sich auf, besichtigt die Stadtmauern, motiviert die Menschen in Jerusalem und sagt, hey, Gott ist auf meiner Seite, die Türen öffnen sich, wir werden es schaffen, die Mauer aufzubauen. Ja, die Menschen folgen ihm, die Menschen sind begeistert und packen an, beginnen dieses gute Werk ja, umzusetzen. Doch immer parallel heißt es, dass die Zahl der Gegner von Nehemia größer wird, dass sich immer enger der Kreis seiner Gegner um ihn schließt. Zunächst die Horotiter im Norden, die Ammoniter im Osten und im weiteren Verlauf kommt noch Geshem, der Araber aus dem Süden dazu und einige Zeit später noch die Astoditer, die so im tieferen Westen anzusiedeln sind. Alle hatten nur ein Ziel, sie wollten Nehemia scheitern sehen. Ihr erster Versuch, später wird es noch extremer, aber ihr erster Versuch ist einfach, die Mannschaft, die da baut, und Nehemia zu entmutigen. Immer wieder kommen sie nach Jerusalem und verspotten einfach die Bauleute. Die stehen da so ringsrum, zeigen mit dem Finger auf denen und sagen, ihr Kleinen, ihr schafft das gar nicht. Sie sagen wörtlich, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs auf die Mauer hinaufginge, würde er diese Steine an der Mauer wieder zerreißen. Und sie machen sich lustig über die und sagen, ey, das, was ihr macht, das ist so lächerlich, das ist so klein, das ist so billig. Ihr kriegt es einfach nicht hin, ihr schafft es nicht. Und ich glaube, dass diese Geschichte von Nehemia etwas zeigt, ja, was einfach Realität ist. Überall dort, wo Menschen anfangen, ja, Pläne Gottes umzusetzen, Glauben im Alltag lebendig werden zu lassen, dürfen sie eben nicht nur erleben, dass sich Türen öffnen, sondern erleben sie auch Widerstand. weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht hast du dir vorgenommen, als Christ im Alter sichtbarer zu sein, an der Uni jedem erstmal zu erzählen, hi, ich bin der Jan Niklas, ich bin übrigens Christ und ich gehe in die EFG Aachen und auch du brauchst Jesus. Kann man machen, aber es gibt meistens Gegenwind. Oder vielleicht hast du das Gefühl, dass Gott dich an eine bestimmte Stelle hingestellt hat, hier in die Kinderstunde, in den Begrüßungsdienst. Und eine Zeit lang läuft alles glatt, die Türen öffnen sich, du darfst Früchte deines Einsatzes sehen. Aber dann gibt es auch Tage der Entmutigung, wo Widersacher wie Sabalat, Tobia, Geshem oder die Astrodita auftreten, die versuchen, dich zu entmutigen, die dich auslachen. Ja, die mit dem Finger auf dich zeigen und so leise flüstern, hey, du schaffst es nicht. Dein Einsatz bei den Kindern, dein Einsatz an der Uni, dein für Gott einstehen, das ist doch lächerlich, das bringt doch nichts, das ändert doch nichts. Lass es doch sein. Manchmal erleben wir vielleicht Menschen, David, du hast es am Anfang gesagt, die das tatsächlich mit uns machen, die sich über unseren Glauben lustig machen. Aber meine Erfahrung ist, dass es gar nicht so oft von außen kommt, sondern dass diese Widersacher, diese Gegner, diese Entmutiger etwas sind, was tief in mir drin verborgen ist. Eine kleine, leise Stimme, die mir immer wieder zuflüstert, dass das, was ich anpacke, sich eigentlich nicht lohnt. Dass sich nicht lohnt, sich für Gott einzusetzen. Und die Folge dieses Gegenwinds, egal ob er von außen oder von innen kommt, ist letztendlich Entmutigung, vielleicht Resignation und letztendlich vielleicht das, was die Feinde wollen, Aufgabe. Das war es, was die Feinde von Nehemia erreichen wollten. Sie wollten, dass Nehemia seinen Plan aufgibt und sagt, ach Mensch, in Babylon als Mundschenk, da war es doch auch schön. Lasst ihr euer Problem bei euch, ich gehe wieder zurück in mein schönes Leben. Ich habe das alles nicht nötig. Ich muss nicht als Christ im Alltag leben. Das braucht keiner wissen. Sonntag im Gottesdienst ist auch schön und den Rest mache ich so wie alle. Vielleicht nochmal das Beispiel Gebäudebau oder hier Kirche sein. Es lief auch alles so glatt. Die Türen haben sich geöffnet und wir haben Vertrauen zum Viertel gewonnen. Und dann haben wir die Idee, Mensch, wir wollen da weitergehen. Wir wollen hineingehen, weil wir das Gefühl haben, Gott möchte hier in diesem Viertel was für diese Menschen tun. Wir haben die Idee, einen dritten Hauptamtlichen einzustellen, die wir gemeinsam hier beschlossen haben und sagen, Mensch, das machen wir, in die Richtung gehen wir. Und dann bewirbt sich keiner. Oder der sich bewirbt, kann nicht kommen. Wir warten 1,5 Jahren auf diese Besetzung dieser Stelle. Und das frustriert doch, das entmutigt manchmal. Und man fragt sich manchmal, Mensch, ja, wie geht es weiter? Ist es der Weg Gottes? Kleine Stimmen, die von innen, aber vielleicht auch von außen auftauchen, die sagen, lass es sein, das lohnt sich nicht. Gib auf. Mach einen Haken dran. Doch, und das ist das Ermutigende an dieser Geschichte von Nehemia, dass die Feinde von Nehemia die Rechnung ohne Nehemia gemacht haben. Nehemia weiß sich einfach am rechten Platz, er ist sich seiner Sache sicher und er weiß, dass er nicht alleine ist, sondern dass Gott auf seiner Seite ist. Er hält seinen Feinden immer, wenn sie kommen, zu verspotten entgegen. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Ich lese es nochmal vor, weil ich finde, es ist ein ganz, ganz coolen Satz. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber, also die Feinde, habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Ich finde das so handfest von Nehemia. Auf der einen Seite ignoriert er die Bedrohung nicht. Er tut nicht nur so fromm und sagt, oh, Gott ist bei mir und alles ist easy und wir flügen hier weiter, sondern er sagt, ja, da ist Widerstand, da ist Gegnerschaft und wir wollen uns nicht entmutigen lassen. Wir wollen das, was wir uns vorgenommen haben, ganz tätig weiter tun. Wir wollen weiterbauen. Er hat ja sogar noch den Plan, seine Bauleute zu beschützen, indem er ein paar Leute als Wachen abstellt. Ganz handfest, ganz pragmatisch. Und gleichzeitig aber diese Perspektive, ich bin nicht allein. Ich bin hier an Gottes Platz und ich mache Gottes Job und Gott ist bei mir. Mich beeindruckt dieses Gebet, diese Perspektive von Nehemia und ich glaube, dass ich die immer wieder brauche und ich glaube, dass ihr die im Alltag braucht oder ja, jeder Einzelne, der seinen Glauben im Alltag lebendig leben möchte. Ich kenne diese Stimme, die einem zuflüstert, es lohnt sich nicht, gib auf. Alles, was du aufbaust, wird sogar von einem Fuchs eingerissen. Es sind Momente, wo ich vielleicht Jugendliche, die jahrelang mit mir über den Glauben geredet haben, wo sie mir sagen, weißt du was, Samuel, das mit Glauben, das ist nicht so meins. Ich will damit nichts zu tun haben. Oder nach dem Gemeindebibelunterricht, Jugendliche, die 2 Jahre dabei waren, vielleicht gezwungen von den Eltern, die danach sagen, nie wieder gesehen, ich habe kein Interesse an Glauben und Gemeinschaft. Oder wenn ich insgesamt auf unsere Gesellschaft hier in der westlichen Welt gucke, wo Glaube auf dem Rückzug ist, mich entmutigt das manchmal. Und ich denke manchmal, was ist da los, Gott? Wo sind diese offenen Türen, die ich gerne sehen würde? Aber es sind auch Momente, wo ich auf meinen Glauben angesprochen werde und mir der Mut manchmal fehlt, ja, Flagge zu zeigen, wo ich Angst habe, ausgelacht zu werden, Angst, ja, ausgegrenzt zu werden. Ich glaube, ja, es tut gut, all diesen Feinden, diesen inneren und äußeren, all diesen Menschen und Stimmen, die einen selbst entmutigen wollen, immer wieder entgegenzutreten und diese Perspektive von Nehemia entgegenzuhalten. Geh weg. Ihr habt kein Anrecht an mir, an meinem Versuch, als Christ im Alltag zu leben und Gottes gutes Werk zu tun. Ich glaube, es darf mein tägliches Gebet gegen so eine Entmutigung sein. Lieber vertraue ich auf meinen guten Gott, als auf meine inneren Stimmen, die mich runterziehen wollen. Im Buch Nehemia heißt es immer wieder, und sie stärkten ihre Hände. Irgendwie so eine Floskel, die immer wieder da steht, und sie stärkten ihre Hände. Und ich glaube, genau dieses Gebet zu sprechen, zu sagen, hey Gott, ich bin am richtigen Platz, meine Feinde haben kein Anrecht an mir und an dem, was ich tue, und ich werde mit dir zum Ziel kommen. Nach 52 Tagen heißt es in Nehemia 6, Vers 18, und die Mauer ward fertig. Und die Mauer ward fertig. Ich glaube, diese Geschichte von Nehemia lädt uns immer wieder ein, ja, in diese Perspektive Gottes einzutauchen und alle Entmutigungen, die sich uns so entgegenstellt, zu widersetzen. Auch hier würde ich mit zwei Fragen unsere Talkgäste mit einbeziehen, wie das Land umgeht.
Ja. Ganz konkret, was hindert euch, nicht euer Glauben im Alltag zu leben? Vielleicht mutigt euch, wovor habt ihr Angst? Was sind so Dinge, die wie diese Feinde bei Nehemia euch entgegenstehen?
Ich habe Angst, von meinen Freunden verschreckte Blicke zu bekommen oder auch generell, was sie dann von mir halten, wenn ich einfach so bete oder so.
Ja, oft sind es Freunde oder halt auch das Umfeld, wo man auch nicht so sicher weiß, wer geht hier drauf, wenn ich jetzt damit ankomme und so. Und ja.
Ja, ich habe auch Angst vor meinen Freunden, weil viele meiner Freunde sind Atheisten und ich weiß halt nicht, wie sie damit umgehen würden.
Ich persönlich bin eigentlich sehr offen, was mein Glauben angeht, vor allen Dingen in meiner Klasse. Allerdings ist es halt schon schwierig, da man oft auch sehr provoziert wird, und es ist halt schwierig, damit dann doch tagtäglich irgendwie provoziert und konfrontiert zu werden.
Also bei mir, also ich habe keine Angst vor meinen Freunden. Bei mir sind es eher entweder Leute aus meiner Klasse, so einfach Klassenkameraden oder generell Leute in meinem Alltag.
Wie ist das bei euch? Habt ihr ähnlich wie Nehemia schon mal diese Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen und ja auch all diesen anderen Stimmen entgegenzustehen, zu sagen, ja, nee, ich bin hier mit meinem guten Gott und an den halte ich mich.
Ja, also zum Thema meine Haare habe ich halt schon gemerkt, dass es sich gelohnt hat, an Gott zu vertrauen, weil am Anfang, als mir die Haare ausgefallen sind, war ich halt sehr traurig und habe ich angefangen halt an Gott zu zweifeln noch. Dann habe ich halt Gott vertraut und jetzt habe ich viel mehr Selbstbewusstsein als vorher.
Ja, vielen Dank euch für den Mut, auch ein bisschen reinzugucken in euren Glaubensalltag. Seid ihr schon, die Fragen, das sind vielleicht auch Fragen, die euch beschäftigen, die mich beschäftigen. Wie gehe ich eigentlich mit meinem Glauben im Alltag um? Wie viel Platz hat mein Glaube im Alltag? Und ja, wie gehe ich mit Widerstand vielleicht auch um? Habe ich diese Perspektive, dass Gott bei mir ist und dass er mit mir zum Ziel kommt? Ich denke, es ist nochmal ein Applaus für euch wert, ja? Wir würden die Predigt heute ein bisschen ungewöhnlich, ein bisschen anders abschließen und Chloe erklärt euch, wie wir das machen.
Also am Ende jeder GBU-Stunde mussten wir wieder zusammenkramen, was sie alles gehört haben, mussten dann abschließen mit, was nehme ich heute mit. Und dazu liegen diese Zettel auf jedem Stuhl und den Stift. Und es wäre sehr schön, wenn jeder einfach aufschreiben würde, was nehme ich aus dieser Predigt mit. Und das am Ende des Gottesdienstes da hinten an die Pinnwand hängen würde.
Ja, ihr habt 2 Minuten Zeit dafür jetzt und dann werden wir gleich langsam in den Lobpreis übergehen. Manuel und Maria werden uns da hineinleiten. Vielen Dank dafür.